Wie leben wir gut unter dem einen Dach der Kirche? Wie leben wir gut als Mitglieder dieser einen einzigen Andreasgemeinde in Vierl, obwohl uns in unseren Glaubensaussagen manchmal etwas trennt? Bei dem einen ist das Glaubensgerüst ein bisschen enger geschnallt, bei dem anderen ist es ein bisschen weiter. Ist so. Aber betonen wir das Trennende oder machen wir das stark, was uns verbindet? Oder ist das vielleicht sogar so, dass wir uns die Christlichkeit absprechen? Oder anerkennen wir, dass der andere andere Überzeugungen hat und einfach andere Akzente setzt und so eben auch anders glaubt? Unsere Tendenz ist ja leicht die, dass wir unsere eigene Überzeugung für die Wahrheit halten und diese Wahrheit, die wir selber erkannt haben, natürlich auch auf andere übertragen wollen. Weil wir sagen, ja, der muss doch so glauben, wie ich glaube, sonst geht das doch gar nicht. Das, was ich als Wahrheit für mich erkannt habe, gilt doch nicht nur für mich. Das gilt doch für alle und für jeden und es gilt immer. In seinem Brief an die Kirchengemeinde in Rom antwortet Paulus jedenfalls auf solche Fragen. Bisschen zum Hintergrund. Die Gemeinde besteht aus Juden, die Christen geworden sind. Und was man nicht Juden nennt, nannte man damals Heiden. Heute gibt es keine Heiden mehr, glaube ich. Weiß ich aber auch nicht so genau. Und aus Heiden, die Christen geworden waren. Und die Judenchristen glauben an Jesus Christus, aber zugleich achten sie auf die Gebote der Tora, also der 5 Bücher Mose. Und wie wichtig die Satzungen der Tora auch heute noch einem säkularen Juden sind, merkt man daran, dass auch ein säkularer Jude den Sabbat hält oder dass im modernen Israel Fleisch- und Milchspeisen voneinander getrennt hergerichtet werden. Die Heidenchristen kennen vielleicht die Tora überhaupt nicht, aber die Vorschriften der Tora spielen jedenfalls in ihrem Alltag keine Rolle. Und der Konflikt entzündet sich nun daran, dass die Judenchristen es in der Gemeinde durchsetzen wollen, dass bestimmte Feiertage oder bestimmte Tage als religiöse Feiertage gehalten werden. Sie sagen auch, bestimmte Weinsorten darf man nicht trinken. Welche das jetzt sind, weiß ich nicht, habe ich nicht rausgefunden. Aber vor allem wichtig ist, es darf kein Fleisch gegessen werden. Also ein Christ damals in Rom isst kein Fleisch. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das alles Veganer oder Vegetarier seien, sondern der Hintergrund ist einfach der, dass damals das Fleisch auch auf einem heidnischen Altar gelegen haben könnte. Und wenn es auf einem so einen heidnischen Altar gelegen hat, aber nicht für den Opfergebrauch benutzt wurde, dann kommt es zurück in den Handel, landet also wieder beim Schlachter auf der Fleischtheke. Und ich weiß jetzt als Christenmensch nicht, ob dieses Fleisch koscher ist, oder ob das vielleicht schon mal der Opferung eines heidnischen Gottes gedient haben könnte. Darum kann man logisch verstehen, schlicht und ergreifend auf Fleisch verzichten. Die Heidenchristen sehen das naturgemäß anders. Die sind, glaube ich, alle ziemlich überzeugte Paulianer, die allein aus ihrem Glauben an Jesus Christus leben und die lustig essen und trinken, was die Erde so hergibt. Und was die Erde so hergibt, das ist eben von Gott geschenkt. Und was von Gott geschenkt ist, das ist rein. Das kann überhaupt nicht unrein sein, auch wenn es auf einem heidnischen Altar gelegen haben sollte. Schiedegol. Diese Freiheit im Glauben haben sie. Und diese Freiheit im Glauben, die wollen sie sich auch nicht nehmen lassen, und das kann man auch verstehen. Aber beide sind jetzt von ihrer eigenen Glaubenswahrheit überzeugt und ihre eigene Glaubensüberzeugung wollen sie in der Gemeinde durchsetzen, durchdrücken. Aber beide Parteien, in den Kommentaren zum Römerbrief werden die leicht die Schwachen und die Starken in der Gemeinde genannt und dabei sind dann immer die Judenchristen, die auch noch das Gesetz im Hintergrund haben, die Schwachen und die allein auf Jesus Christus vertrauen, das sind die Starken. Also diese beiden Gemeinden, also diese beiden Parteien bedenken nicht, dass sich Glaubensüberzeugungen in der Praxis nicht durchsetzen, nicht erzwingen lassen. Das funktioniert einfach nicht. Und wollen die Schwachen und die Starken in der Gemeinde zusammenbleiben, dann erfordert das ein hohes Maß an Rücksicht einerseits und zum anderen ein hohes Maß an Liberalität. Aber damals ist das leider so, dass die Starken die Schwachen im Glauben verachten und die Schwachen schimpfen die Starken als Gesetzlose. Soweit die damalige Situation, die Paulus aufnimmt und die er dann aber theologisch grundsätzlich beantwortet. Und dieser Grundsatz, den Paulus da macht, der gilt damals, der gilt natürlich auch für uns heute hier in Vierl oder in Backwand oder wo auch immer, der gilt immer. Und Paulus beginnt mit dem einen Satz, der geeignet ist, auch über der Todesanzeige eines Menschen zu stehen, weil er schreibt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Und dazu ist Jesus Christus gestorben und auferstanden, dass er über Lebende und Tote Herr sei. Das ist erstmal eine Absage an den christlichen Egoismus. Es geht nicht um mich. Es geht nicht um meinen Vorteil. Es geht auch nicht um mein Ansehen in der Gemeinde. Der Benefit ist nicht mein Anspruch. Nicht ich als einzelner Christ, auch wir nicht als einzelne besondere christliche Gruppe stehen im Vordergrund oder im Mittelpunkt. Es kann also nicht darum gehen, die eigene Überzeugung, die eigene Glaubenswahrheit auf Biegen und Brechen in der Gemeinde durchzusetzen. Es geht zuerst und es geht immer und es geht überall und das möchte ich gerne einhämmern, es geht um Jesus Christus. So ist das. Das ist das Entscheidende einer christlichen Gemeinde. Jetzt die Argumentation des Paulus. Wir alle wissen, wir leben, solange wir noch nicht gestorben sind. Und erst das Sterben beendet unser Leben. Und der Philosoph Martin Heidegger hat in seiner Analyse menschlichen Daseins davon gesprochen, dass unser menschliches Dasein immer ein Sein zum Tode ist. Unser Leben ist immer vom Tod begleitet und es wird vom Tod beendet. Und Martin Luther hat den gleichen Sachverhalt so umschrieben, mitten im Leben, wir sind vom Tod umfangen. Und weil das so ist, weil wir immer auch mit dem Tod rechnen müssen, darum ist die Sorge eine Grundbefindlichkeit menschlichen Lebens. Ein Leben ohne die Sorge um das Leben gibt es nicht. Und diese Sorge lässt sich auch durch noch so große Anstrengung nicht aus dem Leben schaffen und auch nicht aus der Welt. Und es ist das Wesen der menschlichen Sorge, Furcht davor zu haben, dass wir das eigene Leben oder das Leben von uns lieben und vertrauten Menschen, dass es beschädigt werden könnte oder dass es sogar vernichtet wird. Wir können also zu dem Schluss kommen, alles Leben gehört dem Tod. Das scheint evident, das scheint Realität und das wird einem Menschen wie mir mit zunehmendem Alter auch deutlich. Hinzu kommt noch, dass uns der Tod von jeder Kommunikation und von jedem Leben abschneidet, und ist also der Zustand größter Einsamkeit und diese beginnt mit dem Sterben. Und scheinbar ist der Tod die uns und die alles bestimmende Macht. Aber genau das wird von Paulus an dieser Stelle nun so gewendet, dass er sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Wir leben oder sterben, wir sind des Herrn und dazu ist Jesus Christus gestorben und lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Also, wir gehören nicht uns selbst, aber wir gehören auch nicht dem Tod. Wir gehören Christus und dieser Besitzanspruch, der kommt daher, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und zwar aus Liebe für uns. Und dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat und zwar ebenfalls aus Liebe zu uns. Und Jesus ist die eine und die einzige Realität in unserem Leben und das ist zugleich ein hoher Anspruch, aber auch ein großer Trost. Und Paulus sagt damit den Schwachen und den Starken in Rom, aber auch uns in unserer Unterschiedlichkeit in Vierel, durch Christi Kreuz seid ihr miteinander verbrüdert, ihr seid verschwistert. Ihr seid, was ihr seid, durch das Kreuz und durch das, was damals geschehen und was Jesus durchlitten hat. Eure Gemeinschaft, die geht hervor aus dem Leiden eines Einzelnen. Und wenn ihr heute nebeneinander sitzt hier in den Kirchenbänken, dann, weil euch der Schmerz, das Blut und schließlich der Tod durch des einen verbunden hat. Und das setzt man nicht aufs Spiel. Und diese eigene Glaubensüberzeugung, die lässt sich in der Praxis nicht erzwingen, die können wir auch nicht rigoros durchsetzen. Aber weil der Inhalt des Glaubens, weil der Inhalt unseres Glaubens immer die Liebe ist, also und nicht einfach irgendeine Liebe, sondern die Liebe, die sich am Kreuz Jesu Christi überdeutlich zeigt, und die sich in der Auferweckung des Gekreuzigten auch durchgesetzt hat. Darum kann ein Glaubensbruder oder eine Glaubensschwester nicht anders von der Wirklichkeit dieser Liebe überzeugt werden, als eben durch diese Liebe selbst, die in die Freiheit führt. Und die auch die Freiheit des Gewissens voraussetzt, so zu glauben, wie man selber es gerade für richtig hält, dass man glaubt. Und wer den Glauben an Jesus Christus ernst nimmt, der geht in allem, wovon und wozu er den anderen überzeugen möchte, davon aus, dass Gott ihn oder sie genauso angenommen hat wie ein selbst. Und ein großer Trost ist die Aussage des Paulus, dass wir im Leben wie im Sterben Christus gehören, weil uns mit dem Sterben also doch nicht die tiefste Einsamkeit erwartet, sondern die Gemeinschaft mit dem einen, an den wir hier auf Erden in unserem Leben schon glauben. Auch unser Sterben kann das nicht verhindern, dass wir zu Jesus Christus gehören. Aber das ist jetzt an dieser Stelle nicht das eigentliche Thema des Paulus und darum schreibt er auch weiter. Wie kannst du also deinen Bruder oder Schwester, das steht da zwar nicht, aber sage ich jetzt, Paulus vergisst immer die Schwester, das ist schlecht. Wie kannst du also deinen Bruder oder deine Schwester richten? Oder du, wie kannst du deine Schwester oder deinen Bruder verachten? Wir werden doch alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen, denn so heißt es in der Schrift, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge wird Gott preisen, also wird ein jeder von uns vor Gott Rechenschaft über sich selbst ablegen. Daher wollen wir uns nicht mehr gegenseitig richten, achtet vielmehr darauf, dem Bruder, der Schwester keinen Anstoß zu geben und ihn nicht zu Fall zu bringen. Für mich heißt das, wir müssen uns also auch in Vierel und auch im Jahre 2024 immer und immer wieder darin einüben, allein Christi Wahrheit und allein Christi Liebe die Herrschaft gewinnen zu lassen über das, was wir wollen, tun und denken. Und in einer Zeit, in der unsere Gemeinschaft in immer mehr Gruppen auseinanderfällt, in Gruppen, die nicht mehr aufeinander hören wollen, die auch nicht mehr miteinander um Wahrheit ringen oder um das, was das gute Leben ist und ausmacht, sondern die sich gegenseitig ausschließen und mitunter nicht mal mehr miteinander an einem Tisch essen mögen. In einer solchen Zeit ist das existenziell, dass wir es als Gemeinde Christi der Welt vorleben, dass es gut ist, mit der prägenden Kraft der Liebe Christi zu leben und uns in aller Verschiedenheit anzunehmen, gelten zu lassen und immer wieder zu betonen, dass uns verbindet oder was uns verbindet, das ist die absolute Hingabe Christi an das Leben und an die Liebe, für die das Kreuz das immer bleibende Zeichen ist. Wir also gemeinsam im Zeichen des Kreuzes. Und so, finde ich, haben wir auch am Volkstrauertag 2024 eine Botschaft für die Welt und für das Leben. Und diese verkörpern wir auch. Die christliche Botschaft ist aus meiner Sicht die wichtigste, die schönste, die lebensbejahendste und vielleicht auch die radikalste der Welt. Und ich möchte gerne dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen davon hören. Das sagt eine junge katholische Pastoralreferentin mit Namen Magdalena Kies. Und diese Frau hat gestern Abend zum ersten Mal das Wort zum Sonntag gesprochen. Vielleicht hat es der eine oder andere ja auch gehört. Aber das hat sie gesagt, als sie interviewt wurde, bevor sie das Wort zum Sonntag gesprochen hatte. Aber ich finde, dem ist nichts hinzuzufügen. Amen.